Also die Frage ist, was wir heute miteinander betrachten wollen, wer oder was bestimmt meine Freiheit als Christ? Ein kleines Fallbeispiel dazu, zur Einleitung. In eurer Gemeinde hier in Remels kommt ein neues Ehepaar. Die sind frisch bekehrt, fanden zum Glauben an Jesus, sind Feuer und Flamme für Jesus. Aber die haben Piercings. In der Zunge haben sie ein Piercing. Hier beide in den beiden Lippen, auch in der Nase, übers Auge, am Bauchnabel und so weiter. Also zwei Menschen, Jan und Claudia nennen wir sie mal, finden zum Glauben an Jesus, kommen zu euch in der Gemeinde hier und sehen so aus, wie sie aussehen. Und dann gibt es einige Gemeindemitglieder, die nerven, die ärgern sich darüber. Die sagen, das geht ja überhaupt nicht. So kann man als Christ nicht rumlaufen. Und was machen sie? Ja, sie haben ja zwei Älteste. Also sie gehen zu Hartmut und zu Tim und sagen, ihr müsst mal mit den beiden darüber reden. Also Hartmut und Tim nehmen sich das zu Herzen, treffen sich mit Jan und Claudia und versuchen ihnen zu erklären, warum das für einige Geschwister ein Problem ist. Das Argument von Jan und Claudia ist dann, wir lieben Jesus, wir sind sehr evangelistisch, durch uns kommen viele Menschen zur Gemeinde und zum Glauben an Jesus. Durch die anderen fein gekleideten Christen, die wärmen nur den Sitz hier am Sonntag. Also wichtig ist nicht das Äußere, sondern wichtig ist die innere Einstellung. Und so sind sie da im Gespräch. Und die Frage ist dann halt, welchen Rat würdest du geben? Was würdest du jetzt Hartmut sagen und Tim oder auch diesem Jan und der Claudia? Wie sollen sie sich verhalten? Wenn sie da so im Gespräch sind, öffnet sich die Tür, hier ist ja das Gemeindeseelsorgezimmer hier nebenan, und da kommt ein alter, greiser Mann rein. Der kann gar nicht richtig laufen. Der ist von den Toten auferstanden. Und er nennt sich Paulus. Und Paulus sagt, hört mal zu, Hartmut und Tim, Jan und Claudia, über dieses Problem oder so ein ähnliches Problem, was ihr jetzt hier in der Gemeinde habt, habe ich mal was geschrieben. Ich habe ja damals die Gemeinde in Korinth gegründet. Das war eine Gemeinde, die hatte nur Probleme. Dort gab es viele Geschwister, die wollten das Evangelium verwässern. Dann gab es andere Geschwister, die haben mit der Frau eines anderen Bruders sexuell Geschlechtsverkehr gehabt. Dann gab es Geschwister in Kapitel 6, die haben sich vor dem Richter gestritten über banale Sachen. Dann gab es andere Geschwister in Kapitel 6, weil sie aus dem griechischen Hintergrund kommen und dual denken, das heißt, sie trennen Körper und Seele. Die sagen, es ist gar kein Problem, wenn ein Christ zu den Prostituierten geht, ist alles in Ordnung. Und dann gab es Geschwister in Kapitel 7, die dann so fromm sein wollten und meinten, es ist viel besser, wenn man als Ehepaar keinen Geschlechtsverkehr mehr hat, dann ist man frömmer als diejenigen, die immer noch Geschlechtsverkehr haben. Das ist Kapitel 7, sagt Paulus, habe ich darin korrigiert. Und dann gibt es drei Kapitel, da geht es um ein Problem, das ist so ähnlich wie euer Problem in Remels. Kapitel 8, 9 und 10. Dort geht es um die Frage, ob man das Fleisch, was den Götzen geopfert ist, damals in Korinth, ob man das essen kann oder nicht. Und das möchte ich jetzt mal mit euch lesen. Paulus sagt das jetzt zu Hartmut und zu Tim. Ich lese euch das mal vor. Fangen wir mal an, Kapitel 8. Das tut sich immer da hinten ja gar nicht. Jetzt, wenn das geht weiter? Genau. Kapitel 8. Sieht man hinten trotzdem nicht. Gut. Nun zur Frage des Opferfleisches. Wir wissen ja, dass wir alle Erkenntnis besitzen. Wichtig ist hier im Hintergrund zu wissen, das hat Paulus natürlich nicht erklärt, dass er das damals geschrieben hat, weil das die Korinther wussten. Nur wir wissen es heute nicht. Erkenntnis ist für die Griechen etwas sehr, sehr Wichtiges, ein ganz hoher Stellenwert. Wir wissen, dass wir die Erkenntnis besitzen. Die Erkenntnis im Kontext hier in Bezug auf das Opferfleisch, ob man es essen darf oder nicht, bläht auf. Das sagt er zu den Korinthern. Ne? Also die Erkenntnis in eurem Fall, meine lieben Geschwister in Korinth, bei euch führt es dazu, dass ihr aufgeblasen, eingebildet und rücksichtslos seid. Die Liebe aber baut auf. So sollte man die Erkenntnis umsetzen mit Liebe. Wenn man die Erkenntnis mit Liebe umsetzt, dann baut sie auf. Wer meint, etwas erkannt zu haben, hat noch nicht erkannt, was Erkenntnis heißt. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt worden. Nun zur Frage. Als Hintergrund. Die Korinther waren damals bei Paulus. Einige Leute, die zu Chloe gehörten, haben ihm von der Gemeinde erzählt, wie es dort aussieht. Und sie haben ihm zusätzlich auch einen Brief geschickt mit Fragen. Hier kommt jetzt nun zur Frage. Also er antwortet jetzt auf eine Frage. Ein Problem, das es in Korinth gab, ob man Opferfleisch essen darf. Antwort. Wir wissen ja, dass es in der Welt keine fremden Götter gibt und dass kein anderer Gott ist, außer dem einen. Also die Antwort von Paulus ist, es gibt in der Welt keine fremden Götter, es gibt nur einen Gott, und wenn man dieses Fleisch, das macht, antwortet in Kapitel 10, beantwortet das, den Götzen opfert, dann bleibt das Fleisch Fleisch. Das ändert sich nicht. Das könnt ihr in aller Ruhe essen, das kommt in Kapitel 10. Vers 5. Auch wenn da vieles ist, was Gott genannt wird, sei es im Himmel, sei es auf der Erde, es gibt ja viele Götter und viele Herren. Gerade hat er gesagt, es gibt nur einen Gott. Jetzt sagt er, es gibt viele Götter und viele Herren. In Korinth gab es damals 26 verschiedene Tempel, 26 verschiedene Götzentempel, wo griechische Götter angebetet wurden. Also es gab viele Götter in Korinth. Und er schreibt ja diesen Brief an die Korinther, das ist ihr Hintergrund. Für euch gab es einmal viele Götter, jetzt gibt es nur noch einen Gott, nämlich Jesus Christus. Also er schreibt das an den Korinthern und sagt ihnen, es gab viele Götter, viele Herren, das wisst ihr. Ihr kennt die ganzen Tempel, die es bei uns auch in Korinth gibt. Vers 6, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem her alles ist und wir auf ihn hin, und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles ist und wir durch ihn. Also, es gibt für uns nur einen Gott. Aber jetzt, Vers 7. Nicht in allen ist die Erkenntnis. Welche Erkenntnis? Halt, dass es nur einen Gott gibt. Nicht alle von den Gemeindemitgliedern in der Gemeinde in Korinth, die ihr Leben lang zu diesen Götzentempeln gegangen sind und dort dieses Opferfleisch gegessen haben, nicht alle haben diese Erkenntnis, dass es nur noch einen Gott gibt. Und dass es eigentlich völlig egal ist, ob dieses Fleisch den Götzen geopfert wurde oder nicht. Doch nicht in allen ist die Erkenntnis, einige sind bis jetzt noch so an ihre Götter gewohnt, einige im Kontext sind einige von diesen Geschwistern in der Gemeinde in Korinth, dass sie jenes Fleisch als Opferfleisch essen und ihr Gewissen wird, weil es schwach ist, befleckt, verunreinigt. Dann sagt Paulus, zweite theologische Aussage, Speisen haben nichts damit zu tun, wie wir vor Gott dastehen. Weder sind wir, wenn wir nicht essen, weniger, noch sind wir, wenn wir essen, besser. Also Essen ist völlig egal, ob das Fleisch jetzt in Götzen geopfert wurde oder nicht, das ist egal. Es gibt nur einen Gott und Fleisch bleibt Fleisch. Aber sagt der Vers 9, auch wenn das alles stimmt, gebt aber Acht, dass diese eure Freiheit, also diese Erkenntnis, dass das Essen dieses Götzenopferfleisches keinen Unterschied macht, dass das den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Also er führt ein Kriterium ein, er sagt, es ist theologisch richtig, es gibt nur einen Gott und das Fleisch bleibt Fleisch, was man den Götzen opfert, das könnt ihr gerne essen, aber nicht alle haben diese Erkenntnis, und wenn ihr das jetzt umsetzt, eure Erkenntnis, dann gebt darauf Acht, dass für diejenigen, die noch nicht so weit sind, dass das kein Anstoß ist. Vers 10, denn wenn einer dich mit deiner Erkenntnis halt, dass es nur einen Gott gibt und dass das Essen keinen Unterschied macht, wenn so einer dich in einem der vielen Tempel zu Tische liegen sieht, wird dann nicht sein Gewissen, wenn er schwach ist, ermuntert, vom Opferfleisch zu essen? Kurzer Hintergrund. Er sagt da, dass man zu Tische liegt in den Tempeln. Ich war am Freitag in Westerstede auf dem Wochenmarkt. Das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen, auch in Korinth. Da gab es einen Wochenmarkt. Hier kann man Kleider kaufen. Da gibt es Obst und Gemüse. Verschiedene Stände halt, wo man was kaufen kann. Dann gibt es auf diesem Wochenmarkt auch einen Metzger. Darüber geht es in Kapitel 10, 25 bis 11, 1. Denn das Fleisch, also auf dem Wochenmarkt gab es auch immer einen Tempel, hier ist es der Apollo-Tempel in Korinth, der war 54 Meter lang, 22 Meter tief und 7 Meter hoch. Und zu dem Tempel gehören halt auch Tische, Und man lag da in dem Tempel oder vor dem Tempel an diesen Tischen und hat das Götzenopferfleisch gegessen. Das Fleisch wurde hier verbrannt, der Rauch stieg halt hoch und oben auf dem Tempel war eine Statue von Apollo und der Rauch stieg in seine Nase, sodass es ein Wohlgeruch für ihn war, dieses Opferfleisch. Ein Drittel von dem Fleisch ist für den Götzen, ein Drittel wird beim Metzger verkauft und ein Drittel des Fleisches wird hier an den Tischen gegessen. Und wenn man das Fleisch hier, wenn man hier am Tisch liegt und das Fleisch isst, dann gehört immer dazu, dass man den Götzen anbetet und an der Tempelprostitution teilnimmt. Das war auch Gottesdienst in der damaligen Zeit. Also wenn einer von den Geschwistern, der gläubig ist, dich hier liegen sieht an den Tisch, dass du das Essen, Götzenopferfleisch isst, dann verbindet er das auch automatisch damit, dass du den Götzen anbetest und auch an der Tempelprostitution dich beteiligst. Auch wenn das theologisch richtig ist, dass du das Fleisch essen kannst, sagt Paulus, denn es bleibt ja nur Fleisch, musst du darauf achten, dass du den Schwachen nicht zu Fall bringst. Also das ist ein bisschen der Hintergrund. Das erklärt Paulus nicht, weil die Korinther das ja alles wussten. Deshalb braucht er das nicht erklären. Er muss es uns aber erklären. Er muss es Hartmut und Tim erklären. Oder sie müssen einen Bibelkommentar lesen, wie das damals aussah, was der Hintergrund war. So sieht es also aus. Dann sagt er, ja, der Schwache wird durch deine Erkenntnis, durch das Umsetzen deiner Erkenntnis am falschen Ort zugrunde gerichtet. Der Bruder, um dessen Willen Christus gestorben ist. Wenn ihr so an eure Brüder schuldig werdet, das heißt, wenn ihr auf eure Erkenntnis pocht, so wie wir Ostfriesen das ja gerne machen, ich habe Recht und das wird jetzt so gemacht. Ich werde das so umsetzen und wenn das dem anderen nicht passt, dann muss er halt weggehen. Oder muss er sich eine andere Gemeinde suchen, das ist sein Problem. Paulus sagt, wenn ihr das so macht, auf eure Erkenntnis beharrt, dann werdet ihr schuldig an eure Brüder und ihr Gewissen, das doch schwach ist, wird belastet. Dann macht ihr euch nicht nur an eure Brüder schuldig, sondern er sagt, dann macht ihr euch an Christus schuldig, dann sündigt ihr gegen Christus. Also das theologisch richtige Verhalten am falschen Ort, sagt Paulus, hier ist Sünde. Es kann theologisch richtig sein, aber wenn es einen anderen zum Anstoß wird, ist es Sünde. Deshalb, sagt Paulus, Schlussfolgerung, Vers 13, deshalb, meine Schlussfolgerung, sagt Paulus, werde ich, wenn eine Speise meinem Bruder zu Fall bringt, in aller Ewigkeit kein Fleisch essen. Nicht, weil es falsch ist, es ist mir erlaubt, ich kann das machen, als ehemaliger Jude weiß ich kann allen möglichen Fleischsorten essen, auch wenn ich das als Jude damals nicht durfte, aber es ist theologisch völlig in Ordnung, alles zu essen. Aber wenn das jemand anderen zu Fall bringt, dann verzichte ich darauf, um meinen Bruder nicht zu Fall zu bringen. Gut, das ist also ungefähr das, was Paulus jetzt zu Jan und Claudia und zu Hartmut und Tim sagen würde. Das ist der Hintergrund, das ist der Text, den ich damals geschrieben habe, vor 2000 Jahren. Dann wäre die nächste Frage, setzt Paulus sich hin und fragt sie, was ist denn jetzt die Hauptaussage dieses Textes? Was wollte ich eigentlich sagen damals? Ihr kennt das sicher von der Schule, ne? Wenn man einen Text liest. Was ist die Hauptaussage dieses Textes? Dieser Text sagt Folgendes aus, dass meine Erkenntnis, dass mein theologisches Wissen, meine Überzeugung oder meine Freiheit hat sich den schwächeren Geschwistern unterzuordnen. Das ist natürlich etwas, was uns überhaupt nicht passt, wenn wir sowas hören. Wir wollen doch Freiheit leben. Und Paulus sagt in Kapitel 9, wie das erklären, Freiheit bedeutet, freiwillig auf dein Recht zu verzichten. Das ist wirkliche Freiheit, um das Wohl des anderen willen. Also die Liebe zum anderen, das Wohl des anderen, das bestimmt meine Freiheit. Das Ausleben meiner theologischen Überzeugung hängt von der Erkenntnis des anderen ab. Es setzt immer voraus, das, was du machst, ist theologisch richtig, Aber das Umsetzen, wann du es machst und wo du es machst, das hängt davon ab, ob das den anderen zu Fall bringt, anstößt oder nicht. Paulus begründet das dann. Ich überspringe mal zwei hier. Er begründet dann, sagt zu Hartmut und zu Tim, ich werde euch das noch ein bisschen weiter erklären, in Kapitel 9 und 10 erkläre ich, warum das so ist. In Kapitel 10 erklärt er, wenn du Fleisch auf diesem Markt kaufst, da bei dem Metzger, dieses Fleisch, was den Götzen geopfert wurde, die Uhrzeit wird mir gar nicht angezeigt, wie viel Zeit habe ich noch? Da steht nur 10.49 Uhr. Okay, also wenn du dieses Fleisch isst, was bei dem Götzen gekauft wurde, beim Metzger, wenn du das beim Metzger kaufst, kannst du das bei dir zu Hause ohne Probleme essen. Bei dir zu Hause kein Problem. Wenn dich ein Freund einlädt und der zu dir sagt, dieses Fleisch wurde den Götzen geopfert, dann sagt Paulus, verzichte darauf, das Fleisch zu essen, damit du für den anderen kein Anstoß bist. Das ist Kapitel 10. Und dann fasst er das zusammen, Kapitel 10, und sagt, ob ihr nun esst oder trinkt, oder sonst was tut, also nicht nur Fleisch essen, sondern was auch immer ihr tut als Christen in Korinth, ihr sollt alles zur Ehre Gottes tun. Und in diesem Kontext, wie tue ich etwas zur Ehre Gottes, ist, dass ich keinen Anstoß bin, weder für Juden noch für Griechen noch für die Gemeinde Gottes. Wie auch ich in allen Dingen allen zu gefallen suche und dabei nicht meinen Vorteil, sondern den Vorteil möglichst vieler suche, um sie zu retten. Paulus möchte zur Ehre Gottes leben, aber das Ziel ist, um andere zu retten. Das sollte auch unser Ziel sein. Wenn wir freiwillig auf etwas verzichten, wenn wir hier zur Gemeinde kommen und uns so benehmen, wie wir uns benehmen, oder auch am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, das Ziel muss immer sein, um andere für Christus zu gewinnen. Das sollte unser Ziel sein und dann ist es auch sehr leicht, auf meine Freiheit zu verzichten, weil es ja darum geht, dass andere Menschen zum Glauben an Jesus finden dürfen. Also das Kriterium ist der andere Bruder. Was dient zum Vorteil des anderen, sei es ein Bruder oder sei es ein Nichtchrist? Was dient dazu, dass dieser Mensch zum Glauben an Jesus finden darf? Kapitel 9 gibt er Ihnen noch zwei Beispiele und sagt, als ich damals bei euch in Korinth war und die Gemeinde gegründet habe, da wisst ihr ja, dass es viele Philosophen gibt, die auch von Stadt zu Stadt ziehen und die nehmen für ihre Vorträge Geld. Mir würde das auch zustehen, aber bei euch habe ich es nicht genommen, weil ich dann dem Evangelium einen Stein ins Weg gelegt hätte bei euch. Bei den Philippern habe ich Geld genommen und auch bei anderen Gemeinden, aber bei euch nicht, weil ihr Korinther das falsch verstanden hättet. Das ist meine Freiheit. Ich habe das Recht, Geld zu nehmen, aber ich verzichte freiwillig darauf, um dem Evangelium keinen Stein in den Weg zu legen. Und dann ein zweites Beispiel sagt er dann, wenn ich unterwegs bin, wenn ich bei den Juden bin, dann verhalte ich mich wie ein Jude. Dann esse ich kein Schweinefleisch, dann esse ich kein Götzenopferfleisch, dann heilige ich den Sabbat. Wenn ich bei den Nichtjuden bin, dann verhalte ich mich wie die Nichtjuden. Wenn ich bei den Schwachen bin, verhalte ich mich wie ein Schwacher. Und er sagt fünfmal dann, das werden wir bei der nächsten Predigt wahrscheinlich sehen, all das tue ich, um einige von ihnen zu gewinnen. Also das Motiv von Paulus ist, die Motivation ist immer die Nächstenliebe. In der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde. Das ist es, was ihn antreibt. Um das jetzt zusammenzufassen, das heißt also, dass das Ausleben meiner Freiheit als Christ, welche Freiheit kann ich mir nehmen als Christ, das hängt davon ab, ob das für die anderen fördernd ist, ob das anderen dient, ob das für Christus gewinnend ist. Das ist der ausschlaggebende Punkt in meinem Leben. So sollte ich leben, sei es in Remels oder in Argentinien, damit andere Menschen gerettet werden, damit es anderen Menschen dient. Und es hängt nicht davon ab, ob das theologisch richtig ist. Das wird immer vorausgesetzt. Es hängt davon ab, ob das den anderen Menschen dient. Also Gemeinschaft und Miteinander in der Gemeinde hat für Paulus einen viel höheren Stellenwert als persönliche Überzeugungen. Und das ist auch ganz logisch. Damals in Korinth gab es 26 Götzentempel und es gab nur eine Gemeinde. Es gab nicht so wie heute eine Gemeinde in Viertel, eine in Remels, eine in Westerstede. In Korinth gab es nur eine. Und wenn diese Gemeinde kaputt geht, dadurch, dass die Geschwister sich durch Rechthaberei durchsetzen wollen und die Gemeinde spalten, dann gibt es keine andere Gemeinde in Korinth. Dann gibt es keine Alternative Gottes mehr in Korinth für die anderen Menschen, die zu den 26 Tempeln gehen, um dort die Götzen anzubeten. Für Paulus ist Gemeinde sehr, sehr wichtig. Auch für uns ist Gemeinde unheimlich wichtig, weil wir in der Gemeinde Gemeinschaft mit anderen Geschwistern erleben können und weil wir in der Gemeinde auch Ermutigung und Korrektur durch Gottes Wort erfahren. Jetzt gehen wir zum zweitletzten Bild vom PowerPoint. Ganz zum Schluss, das zweitletzte, wenn das möglich ist. Damit man zum Schluss kommen kann hier. Zweitletzte, das ist Nummer 37. Komm schon. Ja, das ist es, genau. Dankeschön. Also die Frage ist an uns, ganz praktisch, in welchem Bereich muss ich in der nächsten Woche auf andere Rücksicht nehmen oder meine Überzeugung, das Umsetzen meiner Überzeugung zurückstecken? Die Frage ist, ob das Ziel meines Lebens mit Jesus ist, so wie es für Paulus war, für andere gewinnend zu sein. Ist das mein Ziel? Durch mein Benehmen am Arbeitsplatz oder wo auch immer, so zu sein, dass es gewinnend ist für andere? Bin ich bereit, auf einige Sachen zu verzichten, um andere für Jesus zu gewinnen, um kein Hindernis zu sein? Das sind die Fragen, die dieser Text an uns stellt, wo Paulus jetzt auch zu Hartmut und Tim sagt, jetzt müssen wir Schluss machen. In der nächsten Sitzung erkläre ich den Rest. Also was nehmen wir mit in die Woche? Gibt es einen Bruder, gibt es eine Schwester oder einen Nachbarn oder einen Freund in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde, wo du vielleicht um Entschuldigung bitten müsstest, weil du dein Recht durchsetzen wolltest und es dir egal war, ob das den anderen verletzt hat oder nicht? Dieser Text sagt uns, wir sollen Rücksicht nehmen auf den schwächeren Bruder und ihn für Christus gewinnen. Wir sollen Menschen für Christus gewinnen, die noch nicht an Jesus glauben. Und dazu möchte ich euch ermutigen, in dieser Woche eure Freiheit als Christen in dieser Weise umzusetzen, um andere für Christus zu gewinnen. Amen.